warten. Naja, so unsere Wartezeit ist ja jetzt vorbei. Weihnachten haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und ihr seht alle ganz fröhlich aus, soweit ich das von hier beurteilen kann. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, ne? Das ist ja schon wieder so lange her, ja? Erinnert ihr euch noch? Letzten Montag, Christvesper hier, volles Haus. Jesus ist zur Welt gekommen und wenige hatten auf ihn so gewartet wie dieser Simeon, von dem Ruth schon gesprochen hat. Er war voller Erwartung, eben auf den Retter, auf den Messias. Wann wird er kommen? Jetzt sieht er die Erfüllung mit dem Kind, das Josef und Maria zum Tempel bringen. Der Traum seines Lebens geht in Erfüllung. Und an dieser Stelle singt oder spricht er einen Psalm, ein Loblied Gottes. Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. In der Liturgie der Kirche ist dieses Stück zu einem Abendgebet geworden. Man hat es also herausgelöst aus seinem Zusammenhang und am Abend eines Tages gebetet. So wie er am Abend eines Lebens gebetet werden kann. Schlaf ist ja bekanntlich der kleine Bruder des Todes. Ich habe zu diesem Text auch schon am Ewigkeitssonntag gepredigt. Vielleicht erinnert ihr euch so leise. Wann hat sich das Leben gelohnt, war da mein Thema. Aber der Text passt eben auch gut zum Jahreswechsel und gibt auch noch mehr her. Simeon wartet. Und das Erste, was da in mir nachgeklungen ist, ist eben dieses Warten. Worauf man alles warten kann, habt ihr eben gesehen. Euch fällt noch mehr ein. Simeon wartet auf die Rettung Israels und er hat Gewissheit, Gott wird eingreifen. Und das ist jetzt nicht so wie im Wartezimmer, ja, so öde bis zum Abwinken, ja, wenn es wenigstens diese Zeitschriften da nicht gäbe. Er hat eine große Hoffnung, die sein Leben bestimmt. Keiner weiß, wie alt er war. Wir stellen ihn uns immer sehr alt vor, weil er sagt, nun kann ich in Frieden sterben. Steht da aber sonst nicht. Keiner weiß also genau, wie lange er schon gewartet hat, aber mir scheint es, es war länger, eher Jahrzehnte als Jahre. Er war Teil eines wartenden Volkes, können wir sagen. Messias-Erwartung, das hat ja eine lange Geschichte in Israel. Mit Simeon haben ja auch andere gewartet. Einige vermutlich, wie das so immer ist, in einer sehr allgemeinen Weise. Wie die meisten Christen. Ja, wir warten ja auch. Wir warten auf die Wiederkehr Jesu, sagen wir, die endgültige Wiederkehr. Wir wissen, dass er kommt, aber im Grunde genommen hat das ja wenig mit unserem Alltag zu tun. Andere haben diese Erwartung in einer ernsteren Weise, hingegebener. Sie sagen, wir wollen unser Leben so führen, dass Gott jederzeit kommen kann, dass wir vorbereitet sind. Wir wollen unser Leben Gott zur Verfügung stellen, das ist das Wichtigste. Wir wollen der Sünde den Rücken kehren, irgendwie sowas. Dann kann der Messias kommen. Am Ende muss das Geschick Israels gewendet werden. Gott wird sein Wort einlösen. Davon ist nicht nur Simeon überzeugt. Er ist wirklich in einem Lebensstil der Erwartung. Ich weiß nicht, wer heute so mit Erwartung lebt und wie viel Erwartung in eurem Leben so drin ist. Kinder kennen das ja in der gespannten Art. Ja? Vor Weihnachten war das vielleicht so, vor einem Geburtstag ist das so. Oder auf den Tag, wenn ich einmal groß bin. Jugendliche, wenn sie seelisch gesund sind, leben auch so. Die No-Future-Generation ist ja lange vorbei. Die meisten jungen Menschen, die meisten Teenager haben sehr klare Vorstellungen bezogen auf ihre Zukunft. Und die haben nicht mit viel Geld und wenig Arbeit zu tun, wie ihnen oft unterstellt wird, sondern es geht um Beziehungen. Das ist ihnen heute in der Regel das Wichtigste. Und nicht selten geht es auch um eine große Vision für das Leben. Erwarten bedeutet ja, ein kommendes Ereignis im Geist schon mal vorwegnehmen. Ein Ziel haben. Mit etwas Neuem rechnen. Wir haben im vergangenen Jahr als Gemeinde ja eine Menge hoffnungsvoller Momente des Aufbruchs erlebt. Ruth hat uns an einigen Stellen daran erinnert. war ja fast, ja, wie soll ich sagen, überraschend, was die Alpha-Kurse, der Ehekurs ausgelöst hat. Wir waren verblüfft, dass wir überhaupt zu einer neuen Gemeindeleitung kommen und siehe, sie funktioniert. Wir hatten Taufen, diese immer besser besuchten Gottesdienste. Auch junge Menschen haben zur Gemeinde gefunden. Das haben wir uns noch lange gewünscht. Wir haben uns gefragt, wo bleiben die denn? Warum finden sie keinen Zugang? Erste sind da. Und doch wird nicht jeder das vergangene Jahr so hoffnungsvoll und hell und mit dieser Perspektive erlebt haben. Meine Sorge ist, dass in manchen Menschen die Erwartung, die Hoffnung auch schon erstickt ist, verschüttet unter einer Lawine. Ich fürchte, dass manche, auch Christen, gar nicht mehr viel erwarten oder Schlechtes erwarten. Bringen wir es hinter uns, wenn doch der Tag schon um wäre. Man schlägt sich halt so durch. Im Grunde ist doch okay, wie es ist. Mehr ist kaum zu erwarten. Wo früher Feuer war, ist Asche. Oder in diesem unnachahmlichen Ruhrgebietsgruß, da kann man sehr effizient reden im Ruhrgebiet. Wie? Muss. Alles gesagt. Wenn ein Mensch aufhört zu warten, also nur noch in den Tag hineinlebt, nichts Neues mehr erwartet, ich würde ja sagen, dann ist er schon ein Stück gestorben. Ein Teil von ihm ist schon gestorben. Ich glaube, dass es zur Lebendigkeit dazugehört, dass Menschen etwas erwarten, dass sie aus sind auf Neues, selbst wenn sie im hohen Alter sind. Ich glaube nicht, dass es was ganz spezifisch Christliches ist, ja, sondern etwas, was in uns Menschen so angelegt ist, was der Schöpfer wohl schon in uns angelegt hat. Denn zum Warten gehört ja auch eine Vision, so eine Art Lebenssinn. Auf was warte ich denn? Und die Erwartung braucht einen festen Grund. In diesem Musical ist das fraglich. Es hat aber eine Botschaft. Das habt ihr vielleicht in diesem Stück noch nicht rausgehört. Es hat die Botschaft, wir brauchen nur die Kraft oder den Mut zum Träumen, dann verändert sich auch unsere Wirklichkeit. Mut zum Träumen ist ein ganz berühmter Song aus diesem Musical. Und ich glaube, da ist auch was dran. Allerdings wissen Menschen mit ein bisschen Lebenserfahrung, vielleicht ist es aber noch nicht weit genug gedacht. Denn ich kenne Leute, die viele Träume haben, sogar davon reden, und nichts davon wird Wirklichkeit. Nichts ändert sich in ihrem Leben. Träumer eben. Der Unterschied zu der Hoffnung des Simeon ist, dass er eine Vision hat, die er sich nicht mal so erträumt hat, an einem schönen Abend vielleicht, sondern da hat Gott etwas in sein Leben gepflanzt. Das hat eine andere Ursache. Diese Vision ist jetzt keine genaue Zukunftsschau, das sollten wir uns nicht vorstellen. Es geht ja nicht um Wahrsagerei. Ja, ich sehe jetzt schon, was im nächsten Jahr liefe. Wir wissen oft erst, wenn wir die Erfüllung sehen, worauf genau wir gewartet haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass wir dann manchmal denken, ja, das ist es. Wir hätten es vorher aber so genau gar nicht beschreiben können. Unsere Erwartungen sind ja auch vielschichtig. Manchmal sagen Leute, wenn sie Jesus kennengelernt haben, ich habe schon immer auf ihn gewartet. Ich habe mich immer nach ihm gesehnt. Ich wusste nur nicht so genau, dass er es ist. Jetzt hat er mich gefunden. Wir wissen manchmal nicht genau, worauf wir warten. Wir spüren nur, dass da muss noch etwas kommen. Das geht in eine bestimmte Richtung. Gottes Erfüllung entspricht dann häufig auch gar nicht unseren Erwartungen. Er ist ja souverän. Der Messias, der kam, war ganz anders, als Israel ihn sich vorgestellt hat. Aber deshalb wird das Warten ja nicht unsinnig. Worauf hast du nicht schon alles gehofft? Was hast du als Ergebnis deiner Bemühungen erwartet? Was als Geschenk, als Geschick von Gott? Hat Gott diese Erwartung bestätigt? Ist sie ausgeblieben, vielleicht ganz ausgeblieben? Oder hat sie sich auch verändert im Laufe des Lebens, mit der Lebenserfahrung? Oder hast du dir die Hoffnung abgewöhnt, einfach um nicht enttäuscht zu werden, so eine Art Zweckpessimismus? Simons Hoffnung ist begründet in einem Wort Gottes. Er erhält ein prophetisches Wort. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er wird also nicht eher sterben, bis er den Gesalbten des Herrn, also den Messias, den Christus, gesehen hat. Und das war ja eine ungeheure Ermutigung. Gott sagt ihm, du liegst mit deiner Hoffnung richtig. Ich, Gott, bekenne mich zu deiner Erwartung und ich will, dass du die Erfüllung siehst. Das prophetische Wort war inhaltlich gesehen eine tiefe Ermutigung, bestätigend, aufbauend, festigend, bekräftigend, ermutigend. Simon, du wirst es erleben. Er kommt. Bevor du die Augen schließt, hast du ihn gesehen. Deine große Sehnsucht wird in Erfüllung gehen. Hast du schon mal von Gott so eine Ermutigung unterwegs bekommen? Ich halte dich. Ich helfe dir. Du gehst den guten Weg, geh ihn weiter. Ich werde dich sehen lassen, wonach dein Herz sich sehnt. Vielleicht hast du das gehört beim Lesen in der Bibel, in einer Predigt, durch eine persönliche Prophetie, dass dir jemand von Gott was zugesprochen hat, vielleicht ganz einfach in einem Hauskreisabend, aus dem Gespräch heraus, aus einem Seelsorgegespräch, beim Lesen eines guten Buches. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und diese Worte, dieses Wort der Ermutigung, was dir zukommt, das ist dann ja noch nicht die Erfüllung, aber es festigt die Erwartung, es festigt die Hoffnung, die Zuversicht. Und manchmal klären sie auch die nächsten Schritte, manchmal bereitet es uns auf etwas vor. Die Worte sind noch nicht das Ziel, aber sie lassen uns zügiger, mutiger, gewisser aufs Ziel zugehen als Einzelne. Und ich glaube, dass es uns auch als Gruppe gilt, als Gemeinde, wie wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mancher von euch innerlich dankbar genickt hat und gesagt hat, ja, ich habe solche Worte von Gott gehört. Gott hat gesprochen. Ich gehe mit. Verlass dich auf mich. Wie auch immer. Und du wirst sehen, jetzt Möglichkeiten. Dein Mann wird den Ruf von Jesus Christus in seinem Leben hören, auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Deine Tochter wird klarkommen. In deiner Gemeinde wird es vorangehen. Du wirst auch, wenn sich die Gemeinde verändert, dort deine Heimat behalten. Du wirst fröhlich darin leben können. Worte der Ermutigung. Gott ist so liebevoll, dass er sie uns schenkt. Mir ist es so gegangen, mehrfach, auch in einer ganz frühen Phase meines Dienstes als Pastor, an der ich sehr angespannt war. Ich war sehr angespannt und sehr ärgerlich über manche Menschen und so Tendenzen in der Gemeinde. Und Leute, die Gemeinde ein bisschen kennen, wissen, es gibt ja so diese Maulwurfshügel, ja, man merkt, da gräbt jemand, man weiß nicht genau was, aber man stolpert ständig da drüber und holt sich schmutzige Füße. Und das zerstört so viel auf der Gemeindewiese. Da bekam ich eine Mail von einer Besucherin unserer Gottesdienste, die relativ neu war. Sie war schon Christin und so auf der Suche nach einer Gemeinde und ich darf sie hier zitieren. Damals, als ich das erste Mal in eurer Kirche war, habe ich vor dem Gottesdienst gebetet und Gott gefragt, ob dies die Kirche sei, in die er wolle, dass ich gehe. Seine Antwort war so überwältigend und schön und zugleich auch so einmalig. Nicht nur ein einfaches Ja, seine Antwort war unbeschreiblich schön. Er gab mir eine Vision von einer Frauenhand mit einem Verlobungsring und sagte, diese Gemeinde ist Teil der wunderschönen Braut, zu der ich zurückkehre, um sie zu heiraten. Ich hätte weinen können. Die Antwort hat mich zutiefst berührt und die Schönheit der Aussage total überwältigt. Von dem Moment an wusste ich, dies ist mein Zuhause. Hier bin ich unter Menschen, die wirklich an ihn glauben und ihn wirklich lieben. Und da muss ich euch sagen, als Pastor und Theologe war mir dieses Bild Gemeinde als Braut Christi ja durchaus nicht unbekannt. Aber auf einmal wurde mir klar, dass das, was ich da erlebt habe und was ich oft als morastig und von Maulwurfshügeln durchzogen erlebt habe, was so kräftezehrend und demotivierend war, dass diese Gemeinde in den Augen Gottes viel mehr ist. Und das hat meine Hoffnung neue Nahrung gegeben. Ich musste mich nicht mehr selbst aufschwingen und neue Kraft suchen. Es war einfach da. Vielleicht hätte Simeon auch ohne die Zusage Gottes an seiner Erwartung festgehalten. Das wissen wir nicht. Aber Gott hielt es für gut und für richtig, ihn zu ermutigen. So war er fröhlich, denn er wusste, auch wenn die Erfüllung jetzt noch nicht kommt, sie wird eintreten. Ich habe es gehört, Gott hat es gesagt. Und ich wünsche jedem persönlich von euch, und ich wünsche uns als Gemeinde miteinander, diese Erfahrung solcher ermutigender Worte von Gott, Bibelworte, Worte der Weisheit, prophetische Worte, wie auch immer. Und dann macht sich Simeon auf den Weg, im richtigen Moment. Er kam vom Geist getrieben in den Tempel, heißt es, gerade als Maria ihr Kind vor Gott brachte. Ja, also so die jüdische Variante der Kindersegnung. Wie kam er auf die Idee, gerade in dieser Stunde in den Tempel zu gehen? Weil ihn der Geist führte zu einem ganz bestimmten Schritt. Geh jetzt, sagt der Geist, jetzt ist die Stunde, verlass dein Haus, bete jetzt im Tempel, ich habe da was Besonderes vor. Wir nennen das Führung oder Geistesleitung. Und nochmal wieder die Frage, kennst du das, wenn du zurückdenkst aus dem vergangenen Jahr? Dass Gott sagt, tu das jetzt. Meine Erfahrung spricht Gott manchmal mit 3 Wortsätzen, aber die machen alles klar. Möglicherweise fühlst du dich dabei unbequem. Du sagst innerlich, wieso soll ich das tun? Ich sehe im Moment keinen Sinn dabei, das ist nicht logisch. Meine bisherige Erfahrung bestätigt das nicht. Herr, was willst du da eigentlich? Und Gott sagt, bleib ruhig, vertrau mir. Manchmal habe ich das erlebt, allerdings für mein Gefühl viel zu selten. Ich persönlich sehne mich nach solchen Erfahrungen, das Flüstern des Geistes zu hören. Wahrscheinlich bin ich immer noch zu laut und zu hektisch. Gott hat es schwer, zu mir zu sprechen. Wenn wir ihn hören und reagieren, dann werden wir ganz besondere Erfahrungen machen, dass nicht wir etwas schaffen, sondern er selbst. Und wir sind halt einbezogen. Ist auch schön. Ich will nicht behaupten, dass wir jetzt jeder aufsteigenden Idee jetzt nachgehen sollten. Ja, es ist nicht alles, was uns gerade in den Kopf kommt, irgendwie so ein Wort von Gott. Das würde uns ziemlich durcheinander bringen. Aber es geht um eine große Offenheit dafür. Wenn ich den Heiligen Geist höre, dann gehe ich auch. Vor allem sollten wir zunächst offen sein, dass er uns konkrete Schritte zeigt, auf neue Schritte, ungewohnte Schritte, auch aus dem Alltäglichen herausführende Schritte. Die anderen können wir auch so. So führt er uns als Einzelne, so führt er uns als Gemeinde. Er bietet ganz konkrete Führung an, aber er bezieht auch unsere Gedanken und Überlegungen mit ein. Ich habe schon manchmal auf die Weisung von Gott gewartet, Herr, sag mir doch und zeig mir den Weg und wer weiß was. Und Gott hat mir schlicht gesagt, du musst dich schon selbst entscheiden, ne? Geh mal los, ich bin schon dabei. Es gibt beides, dass er uns konkret sagt, geh da jetzt hin und dass er sagt, überleg mal, du musst dich entscheiden. Aber dieses Flüstern des Geistes nicht zu überhören, das ist eine Kunst, die ich stärker lernen möchte. Am liebsten mit euch zusammen. Dabei wird es immer so sein, dass uns das insgesamt entscheidungsfähiger und charakterfester stärker macht. Also wenn wir dann süchtig danach werden, in dem Sinne, wir tun keinen Schritt mehr, bevor wir ihn gehört haben, dann ist auch was schiefgegangen. Ja? Wir sind ja aufgerufen, erwachsen zu werden im Glauben. Das ist kein Widerspruch. Simeons Begegnung war menschlich gesehen dadurch ausgelöst, dass er Gott hörte und losging. Dann hätte er im Tempel Maria, Josef und das Kind verpasst. Nur so konnte er über ihm prophezeien, weil er im richtigen Moment gehört hat. Hätte er den ganzen Tag ferngesehen, mit dem Handy gesurft oder ununterbrochen gearbeitet, hätte er diesen Moment verpasst. Das macht mich nachdenklich. Und dann der 4. Punkt, Simeon kann sterben. Ja, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Das war dann der Punkt, der Schwerpunkt der Predigt am Ewigkeitssonntag über diesen Text. Damit sagt er ja, das Ziel ist erreicht. Du hast deine Verheißung eingelöst. Etwas Größeres kann jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Ich habe den Messias gesehen. Jetzt kann ich sterben. Das ist, glaube ich, typisch. Wenn du Jesus begegnet bist, dann kannst du sterben. Du musst es vielleicht noch nicht. Aber du kannst es. Wir haben so viel zu tun mit unterschiedlichen Interessen. Wir müssen uns um so viele Dinge kümmern im Leben, um Wohnungen, um Häuser, um berufliche Dinge, Familienangelegenheiten. Wir haben Verpflichtungen in Staat und Gesellschaft. Ich traue mich zu sagen, das Wichtigste ist trotzdem diese Begegnung mit Jesus, dass er uns sein Ziel zeigen kann, dass er uns die Augen öffnen kann für sein Wesen, für Gottes Wesen, für seinen Willen, für sein Tun, dass er uns einweiht in seine Pläne. Was ist also jetzt das Fazit aus dem Gesagten? Erstmal noch eine Frage dazu. Ist deine Geschichte mit Gott im letzten Jahr weitergegangen? Oder würdest du bei ehrlicher Betrachtung sagen, leider nicht oder nicht besonders, es gab keine wirkliche Bewegung, möglicherweise bin ich sogar ein paar Schritte zurückgegangen. Ich kämpfe um den Bestand, um meinen Stand in der Gemeinde vielleicht auch. Und ich habe das Gefühl, ich werde abgehängt. Und schau dich mal um. Bestimmt gab es trotzdem Punkte im vergangenen Jahr, an denen du sagen würdest, aber da hat mich Gott ein Stück beigebracht, weitergebracht. Das kannte ich noch nicht. Da ist ein Lichtpunkt in mein Leben gekommen. Da hat Gott zu mir gesprochen. Und dann knüpf genau an diesen Punkt an. Knüpf an diesen Punkt an. Wann und wo hat Gott zu dir gesprochen? Vielleicht ist das sehr persönlich und nur für dich bestimmt. Vielleicht möchtest du es zur Ehre Gottes gleich im Gottesdienst berichten, weil es andere auch ermutigen kann. Wird ja Gelegenheit sein dazu. Unser Leben ist ja eine Wanderung. Es ist nicht der Sinn der Reise, dass wir auf dem Kilometerstein sitzen bleiben und sagen, hier bin ich jetzt angekommen, Halleluja, ich baue mir ein Häuschen und beobachte das Leben auf der Straße. Und wenn mir was nicht passt, dann schimpfe ich aus sicherer Entfernung. Wichtig wäre, dass wir die Straße des Glaubens gehen und dass wir uns zu neuen Landschaften führen lassen, neue Erfahrungen machen. Klar, dann folgen flachen Tälern auch Berge, dann folgen mühsame Anstiege, manchmal geht es durch Wüsten, dann wieder zu Oasen, felsige Abschnitte, satte, gut bewässerte Gegenden. Aber du bist in Bewegung, folgst dem Geist Gottes und was er dir sagt. Denn wenn wir im Glauben nicht gewachsen sind, wenn es keine Bewegung lag, glaub mir, es lag nicht an Gott. Er ist bereit, uns neue Hoffnung zu geben und auf den Weg zu bringen. Aber es ist an uns, diese Schritte zu tun. Das kann er nun mal nicht für uns und will er nicht. Vielleicht weißt du schon lange, dass ein Schritt im Glauben notwendig ist. Eine Versöhnung vielleicht. Eine finanzielle Entscheidung. Vielleicht auch die Taufe. Vielleicht weißt du das schon lange, aber du gehst diesen Schritt nicht. Dann wunderst dich dann, dass du Gott nicht mehr hörst. Geh diesen Schritt. Geh zurück an den Punkt, wo du ihn gehört hast. Mag sein, dass nicht jeden Monat Wachstum entsteht, mag sein, dass nicht in jedem Vierteljahr Wachstum geschieht, aber im Rückblick auf das ganze Jahr solltest du irgendwo ein Stück weitergekommen sein. Das setzt voraus, dass du auf der Reise bist und das Ziel irgendwie auch klar ist. Denn zielloses Jahr bringt ja auch nicht weiter. Wenn du das so spürst, nimm das Jahr, das neue Jahr an, als eines, was dir neue Ausrichtung gibt. Wenn du den Glauben suchst, mach so einen Alpha-Kurs. Wenn du was anderes suchst, kümmere dich. Vielleicht sagt Gott, ich wollte vorangehen, aber du wolltest ja nicht. Ich wollte dich führen, ich wollte reden, aber du hast ja so gut weggehört. Ich wollte Bewegung, aber du hast gesagt, ich bleib hier lieber, geh schon mal weiter. Ich wollte dich korrigieren, aber du hast die Schuld immer bei anderen gesucht und immer gefunden. An einer Stelle muss man nämlich den Predigttext fortschreiben. Bei Simeon endet der Bogen seines Lebens. Wir haben, wenn Gott uns Gnade schenkt, ein neues Jahr noch vor uns. Wie können wir uns vorbereiten? Wie können wir neue Hoffnung gewinnen? Erwarten. Und dazu gehört eben eine ehrliche Bestandaufnahme, und die passt gut zum Jahresende, dass wir das konkret benennen, was nicht gut war, was am Willen Gottes vorbeiging, und dann die Vergebung aufnehmen und den nächsten Schritt gehen. Es muss nicht der große Sprung sein, nicht der ganze Weg auf einmal. Jeder Schritt, der von Hoffnung geprägt ist, auf das, was Jesus tut, ist ein guter. Es ist wert. Jeder Schritt in die Abhängigkeit zu Christus hinein. Und die Hoffnung wächst. Und wenn sich unsere Hoffnung auf Christus richtet, dann wird sie auch erfüllt. Amen.